Pfingstsonntag. Es ist schon interessant, dass die Leute, mit denen wir Alltag zu tun haben, mit Pfingsten am wenigsten anfangen können. So wie Pia das vorhin ja gesagt hat. Aber uns ist das ja vertraut. Der Heilige Geist ist der erfahrbare, heute erfahrbare Gott. Ohne den Heiligen Geist sind wir keine Kinder Gottes. Gottes Geist bezeugt es in uns, dass wir Kinder Gottes sind. Das reden wir uns nicht ein, sondern das bewirkt Gott in uns. Jesus hat gesagt, ich gehe zurück zum Vater, aber ich werde wieder zu euch kommen. Er ist zu uns gekommen im Heiligen Geist. Ich möchte heute Morgen eigentlich nicht ganz generell über den Heiligen Geist sprechen, sondern eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was der Heilige Geist in unserem Leben tun will. Und ich lese dazu einen Vers aus dem Römerbrief Kapitel 8, wo es darum geht, dass die eigentlich Kinder Gottes sind, die vom Geist Gottes eben auch erfüllt sind. Da steht dieser Vers, Gottes Geist bezeugt es unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen sollen und nicht von unserem natürlichen menschlichen Wesen. Und da ist ein Vers, Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Leitung durch den Heiligen Geist. Wie geschieht das? Matthias Spies, der Leiter der Jugendallianz in der Schweiz, hat einen interessanten Artikel geschrieben. Ich will den mal euch vorlesen. Ich stehe im Kaufhaus vor dem Schuhregal mit der Aufschrift Größe 42. Schätzungsweise 99 Schuhpaare stehen zur Auswahl. Drei davon finde ich ziemlich gut. Die Frage ist, welches Paar soll ich kaufen? Hilfe, meine Frau ist nicht dabei. Und mein Stoßgebet bleibt ohne Antwort. Naja, vielleicht nicht ganz, denn eine freundliche Verkäuferin fragt, ob sie helfen kann. Sie kann. Ich entscheide mich für das konservative Paar. Auf dem Heimweg gehen mir kuriose Gedanken durch den Kopf. Wurde ich hier von Gott geführt oder vom Budget? Oder habe ich einfach nach dem Lustprinzip gehandelt? Oder noch schlimmer, habe ich, ohne dass ich es wollte, mich dem Willen der Verkäuferin angeschlossen? Und die Frage, brauche ich den Heiligen Geist wirklich, um Schuhe zu kaufen? Vielleicht haben das einige unter uns auch schon mal so ähnlich, nicht unbedingt mit Schuhen, sondern mit anderen Sachen gedacht, habe ich es jetzt richtig gemacht. Und hier dieser Matthias Spies sagt, nein, ich brauche den Heiligen Geist nicht, um Schuhe zu kaufen. Ich stimme dem auf der einen Seite zu und sage, auf einer Seite hat er recht, ich will das gleich auch noch begründen. Auf der anderen Seite habe ich darüber nachgedacht, vom Budget her, weil wir mit dem Geld eben sehr sorgsam umgehen mussten, oft in der Vergangenheit, war es so, dass wenn wir etwas, eine größere Anschaffung hatten, dass wir vorher zu Hause gebetet haben, meine Frau und ich, dass Gott uns hilft, dass wir das Richtige finden. Und wir sind damit immer gut gefahren. Und insofern muss ich sagen, ja, ich brauche den Heiligen Geist. Aber vielleicht meinen wir auch was Unterschiedliches. Hier dieser Matthias Spies, wo es um diese Entscheidung geht, welches Schuhpaar bei mir eigentlich, dass Gott mir hilft, in der Situation eben mit meinem Geld so auszukommen, dass ich etwas Gutes finde und trotzdem nicht zu viel dafür bezahlen muss. Wir alle stehen ja täglich vor belanglosen kleinen Entscheidungen und eben manchmal doch auch vor schwerwiegenden Entscheidungen. Das trifft eigentlich auf alle Menschen zu. Aber wir haben den Heiligen Geist empfangen, als wir Jesus Christus in unser Leben aufnahmen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, als wir Jesus Christus in unser Leben aufnahmen. Und darum ist uns das ein Anliegen geworden, in Übereinstimmung mit Gott unser Leben zu führen. Aber wie geht das? Hat Gott für mich, für jeden Tag, einen optimalen Plan, den ich finden muss? Im Psalm 139 steht, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und davon leiten manche Christen ab, dass Gottes Plan für ihr Leben festliegt. Und dass sie aufpassen müssen, davon, von diesem Plan nicht abzuweichen. Was ist, wenn ich die falschen Schuhe kaufe? Weil Gott in seinem Plan ganz andere vorgesehen hatte. Oder was ist, um mal eine schwerwiegende Entscheidung zu nehmen, was ist, wenn ich als junger Mann mich in das falsche Mädchen verliebe? Was ist, wenn ich in meiner Berufswahl aus dem Plan Gottes für mein Leben herausfall? Kann ich jemals die Kurve kriegen, wieder zurückzukommen in Gottes Plan? Stellen wir uns mal vor, es hat jemand eine Frau geheiratet, die er sich verliebt hat. Und nach 5 Jahren Ehe stellt er fest, die Hauskreisleiterin ist so nett. Eigentlich wird ihm klar, das wäre die richtige Frau für ihn gewesen, die Gott vorher für ihn bestimmt hat. Was soll er nun machen? Die Ehe scheiden und diese Frau heiraten, wenn sie will. Wir merken schon, irgendwo kann das nicht so richtig sein. Denn Ehescheiden bedeutet ja Ehebruch. Das ist vor Gott Sünde. Ich denke, Gottes Geist will uns leiten und Gott hat uns gleichzeitig mit einer großen Freiheit ausgestattet. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott den Garten Eden schuf mit unzähligen Blumen, Pflanzen, Tieren und Bäumen. Und dann sagt er zu den Menschen, du sollst essen von allen Früchten des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Und da ist die große Freiheit. Was dir schmeckt, wonach dir gerade ist und wo du zum Essen lagerst, das liegt in deiner Hand. Und ob du dir ein Haus baust, aus Holz oder aus Stein oder lieber in einer Höhle wohnst, spielt keine Rolle. Wann du isst, ob 3-mal am Tag oder nur zwischendurch, so wie es sich gerade ergibt, spielt keine Rolle. Dann kommt aber diese eine Einschränkung, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem sollst du nicht essen. Das ist die Einschränkung. Da ist Gottes Gebot, da ist der Zaun um diesen Baum herum. Aber es ist ein Baum. Und alles andere, Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen und er ist ein kreativer Gott. Ein Gott mit einer unendlichen Fülle von Ideen und Gedanken, alleine wenn wir die Schöpfung hineinsehen. Und er setzt uns in und setzt die Menschen in den Garten Eden und gibt ihm Freiheit zu entscheiden. In allen Bereichen. Der ganze Garten Eden steht dir offen. Mach, was du willst. Es ist in deiner Entscheidung. Denk du nach. Überleg, was du willst. Gestalte dein Leben. Es steht dir alles offen. Die Grenze ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Davon sollst du nicht essen. Die einzige Einschränkung. Und das gilt auch für uns, die wir uns von Gottes Geist leiten lassen wollen. Gott hat alles geschaffen, was wir in unserer Welt so vorfinden, mit dem Prädikat sehr gut. Und ich kann wählen, was ich zu Mittag essen will, was ich heute anziehe. Ich kann wählen, ob ich Fachverkäufer werde oder studieren will. Ich darf das tun, was mir Freude macht, was meiner Begabung entspricht. Auch in der Wahl des Ehepartners habe ich Freiheit. Ich darf die Frau wählen, die mir gefällt, in die ich mich verlieben kann, die zu mir passt und die meine Liebe erwidert. Das ist meine Entscheidung. Gott hat mir hier Freiheit gegeben. Allerdings gilt diese Freiheit nur in dem Rahmen, den Gott durch seine Gebote und seine Anweisungen in der Bibel gesteckt hat. Wir haben auch so eine Grenze, einen Zaun, den wir nicht überschreiten sollen. Alles, was die Beziehung, meine Beziehung zu Gott stört, das kann es auch anders ausdrücken, sagen, alle Sünde stört meine Beziehung zu Gott. Das ist der Zaun. Alles, was meine Beziehung zu meinem Nächsten stört oder auch zu mir selbst negativ beeinflusst, das gehört zu dem verbotenen Baum. Da ist die Grenze, die Gott mir zieht. Und es kommt für uns eigentlich auch noch dazu, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben und dass es uns zu einem Anliegen dann geworden ist. Wir möchten, dass Gott durch uns in dieser Welt etwas tut zu seiner Ehre. Wir möchten sein verlängerter Arm sein. Wir möchten für ihn da sein. Und auch da ist natürlich dann, wenn wir Entscheidungen treffen, auch eine gewisse Grenze gesetzt. Lebe ich für mich oder lebe ich für ihn? Und ich denke, dass hier der Heilige Geist eben kommt und uns leitet und uns mahnt und uns führen will. Gottes Heiliger Geist führt auf unterschiedliche Weise. Wir haben unterschiedliche Beispiele in der Bibel. Petrus bekommt zu Pfingsten, als die Leute fragen, was geschieht hier eigentlich, bekommt er einen, ich würde sagen, inneren Impuls. Er fühlt sich verantwortlich. Da kommt der innere Impuls und er steht auf und hält diese gewaltige Pfingstpredigt und erläutert den Leuten, was hier eigentlich vor sich geht. Warum steht er auf? Da ist doch etwas in ihm gewesen, was ihm den Auftrag gegeben hat und den Mut gegeben hat, jetzt aufzustehen und ihm in dem Augenblick auch die Augen geöffnet hat. Denn das, was sie hier erlebten, war ja ganz neu. Darauf waren sie, wie es geschieht, nicht vorbereitet. Sie waren vorbereitet, dass der Heilige Geist kommen würde. Aber dann steht er auf und zitiert aus dem Alten Testament, erläutert, er spricht sehr deutlich. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Dieser Mann ist in diesem inneren Impuls von Gott durch den Heiligen Geist geführt. Führung Gottes auf unterschiedliche Weise. Von Philippus lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er Jerusalem verlässt, weil dort eine Christenverfolgung eingesetzt ist. Er geht also von Jerusalem weg. Wie ist er zu dieser Entscheidung gekommen? Das wird uns nicht erläutert. Sondern hier gibt es eigentlich einen natürlichen Grund, wo er sagt, es ist besser, er ist nicht der Einzige, der von Jerusalem wegging, sondern viele andere auch. Und dadurch breitete sich ja das Evangelium aus. Es war Gottes Plan, dass diese Leute von Jerusalem weggingen. Ob sie das so als direkte Führung Gottes empfunden haben oder ob sie gesagt haben, hier ist es schwierig, hier kann ich nicht bleiben, ich gehe weg. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass er dann in Samarien ja mit großem Erfolg evangelisierte und Gott erfahren hat. Dann lesen wir, dass ein Engel Gottes zu ihm spricht, dass er an eine besondere Straße gehen soll. Und dann wird Gott ihm das weiter zeigen. Also eine Führung Gottes, wie man sie sich am liebsten eigentlich wünscht, nicht, dass man schläft und so weiter oder betet und auf einmal ein Engel Gottes da ist oder sagt, tu mal das und das. Diese Führung erlebt er. Und als er an der Straße ist, spricht der Heilige Geist zu ihm. Halt dich zu dem Wagen. Und er geht an die Straße, hält sich zum Wagen. Wir finden also hier bei diesem Mann auf so unterschiedliche Weise, wie Gott führen kann. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Jahre später in der Gemeinde eine wichtige Entscheidung getroffen wird. Es geht um die Heiden, Christen, was sie vom Gesetz halten sollen, einhalten sollen oder was nicht. Eine sehr wichtige Entscheidung. Und da wird uns dann gesagt, in dieser gemeinsamen Erklärung, also vorher wird gesagt, nachdem sie ausführlich diskutiert hatten, würden wir heute sagen, also um diese Fragen herum gesprochen, vielleicht sogar gestritten haben, in guter Meinung und Überzeugung. Es war also eine deutliche Diskussion. Kommt es dann zu dieser Erklärung, wo eben gesagt wird, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, Folgendes zu entscheiden. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Führung Gottes. Auf der einen Seite auf ganz natürliche Weise. Da kommen die unterschiedlichen Positionen, die gesagt werden, die vertreten werden, das gemeinsame Hören auf Gott und schließlich eine Entscheidung, die alle mittragen. Führung durch den Heiligen Geist. Paulus wird in Antiochien zum Missionsdienst berufen und da stehen wir, der Heilige Geist sprach, sondert mir aus Paulus und Silas, Paulus und Barnabas, Entschuldigung, zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Wie der Heilige Geist gesprochen hat, wissen wir nicht. Vielleicht durch einen, der es dann laut gesagt hat, die anderen haben empfunden, jawohl, das ist vom Heiligen Geist. Wir finden später, dass manche Führung auch im Leben von Paulus nicht so spektakulär ist. Als er gläubig geworden ist und von Damaskus dann ja nach Jerusalem zurückgeht, sich vorstellt, nochmal nach Antiochien, aber dann geht er zurück nach Tarsus, seiner Heimatstadt, und bleibt dort jahrelang. Das geht in der Apostelgeschichte sehr schnell weiter. Aber dieser Mann erstmal in die Heimat nach Tarsus. Was er dort gemacht hat, wie sein Leben dort verlaufen ist, wird uns nicht berichtet. Aber es ist der normale Weg. Er geht nach Haus. Und dann kommt Barnabas und sucht ihn und holt ihn zurück. Führung durch den Heiligen Geist, menschliches Überlegen, Abwägen. Ich denke, dass alles hier zusammenkommt und dass Barnabas auch diesen inneren Impuls hat, dass Gott mit diesem Paulus noch etwas Großes vorhat. Und darum macht er sich auf, um ihn zu suchen. Wir wissen, dass Paulus später jahrelang in Gefangenschaft war. In dieser Gefangenschaft schreibt er Briefe an die Gemeinden, die er gegründet hat auf den Missionsreisen. Der hat nicht gewusst, dass diese Briefe heute ein Teil unseres Neuen Testamentes sind, dass wir so dankbar dafür sind, sondern er hat aus dem Augenblick heraus gehandelt und hat das getan, was ihm vernünftig schien, die Gemeinden zu stärken. Ich glaube, dass auch das Führung des Heiligen Geistes ist. Auch das, was wir gar nicht so richtig erkennen als das Außergewöhnliche. Ich habe als junger Mann mal ein Buch gelesen über ein Missionsbuch, über Missionen in Afrika. Das hat mich so bewegt und angesprochen, dass ich gedacht habe, vielleicht will Gott, dass ich als Missionar nach Afrika gehe. Und da habe ich gebetet, mehrfach gebetet, Gott, wenn ich nach Afrika gehen soll als Missionar, dann gib mir einen inneren Traum, dass ich das weiß. Tja, der Traum ist nicht gekommen. Und Gott hat einen anderen Weg gehabt. Wir wünschen uns, ja, so diese außergewöhnliche Führung, die Gott uns hier und da tatsächlich gibt. Aber das Natürliche ist eigentlich, dass Gott eben auf ganz alltägliche Weise zu uns redet, dass eine innere Stimme in uns, das ist schwer, das zu unterscheiden von eigenen Gedanken oder von dem, was Gott uns jetzt, ohne darüber gedanklich reflektiert zu haben, auf einmal da ist. Das müssen wir lernen, diese innere Stimme zu hören. Oder dass Gott uns ein inneres Bild gibt, das sozusagen man fast malen könnte, wenn man dazu in der Lage ist, etwas zu malen, aber dass man es vor Augen hat und sieht, was dort ist, und Gott will uns dadurch etwas sagen. Manchmal brauchen wir einen anderen, der uns das erläutert, auch durch Gottes Geist erläutert und sagt, das bedeutet für dein Leben das und das. Ich denke, dass Gott auch andere Menschen gebraucht, um uns zu zeigen, was er in unserem Leben will. Ich muss sagen, dass eigentlich in meinem Leben in den großen Entscheidungen, wenn ich mal davon absehe, die Entscheidung, jetzt meine Frau zu heiraten, da habe ich nicht so sehr, wenn ich mich zurückerinnere, liegt da nun sehr lange zurück, nicht so sehr gefragt, was andere dazu denken, sondern da war ich eigentlich verliebt natürlich und ziemlich sicher, dass es richtig ist. Da war natürlich sehr wichtig, einmal, dass sie auch gläubig ist und zum anderen, dass sie, das habe ich vorher abgeklärt, bereit ist, als Pastorenfrau meine Berufung mitzutragen. Auch die Frau eines Pastors muss eine Berufung haben zu diesem Dienst, sonst kann sie das nicht mittragen. Das war mir wichtig. Das habe ich vorher mit ihr abgeklärt, aber dann habe ich, glaube ich, nicht irgendwie andere Menschen gefragt. Aber in manchen anderen Entscheidungen, als es darum ging, welche theologische Ausbildung ich nehmen sollte, damals zwei Sachen standen zur Auswahl, zwei Schulen, wo ich hätte hingehen können. In einer hatte ich mich schon vorgestellt, in der anderen hätte ich mir noch bewerben müssen, aber da war jemand, damals Helmut Rottmann, schon angemeldet und war der Einzige, den ich kannte, und da hat mich da eigentlich mehr hingezogen, das ganze Haus dort da wie ein Schloss aus, und habe ich gedacht, toll, in der anderen Schule, da lebten die Studenten in Baracken, das hatte ich kennengelernt, war mir alles ein bisschen fremd. Und dann stand ich vor der Entscheidung, ich muss jetzt entscheiden, was ich will. Und da habe ich gesagt, an dem Tag, also heute oder morgen, da muss ich es entscheiden, haben wir alle mit gebetet. Ich war damals noch zu Hause, wohnte bei meinen Eltern. Meine Eltern haben diese Entscheidung mitgebetet. Und Ja, den ganzen Tag über kam keine klare Beweisung, nur abends saß ich da und gebetet. Ja, und dann ist es mir irgendwo klar geworden, ich entscheide mich für die Baracken. Und als es mir das so, weiß nicht wie, aber innerlich klar war, kam mein Vater rein und sagt, weißt du, wir haben auch darüber gebetet, ich habe auch darüber gebetet und ich denke, geh da, wo du jetzt schon angenommen bist, wo du dich schon beworben hast, geh den gewiesenen Weg. Also geh das, tu das, wo die Tür offen ist. Er sagt also genau das, was ich gerade für mich auch entschieden hatte. Und das habe ich in großen Entscheidungen erlebt. Bei wichtigen Entscheidungen, dass ich nicht alleine da stand, dass andere auch da waren, andere, deren geistliches Urteil ich geschätzt habe, die auch einen Draht zu Gott haben und wo ich wusste, die raten nicht aus menschlichem Ermessen, sondern sind Menschen, die unter Gottes guter Hand stehen und darum einen weisen Rat geben können. Es ist natürlich immer wieder eine Frage, wie finde ich heraus, ob es der Heilige Geist ist oder ob es eigene Gedanken sind. Eigene Gedanken können einmal von Wünschen herkommen, die wir haben. Eigene Gedanken können auch durch Angst entstehen, weil ich vor etwas Angst habe. Bei den Emmaus-Jüngern heißt es ja, im Nachhinein, als Jesus mit ihnen gesprochen hatte, erinnern sie sich und sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Und das ist eigentlich auch so ein Zeichen, dass Gott zu uns redet. Brannte nicht unser Herz. Dass wir auf einmal spüren, das ist Gott, der zu mir redet. Ich war vor einer Woche ja noch in Würftal zum Mai-Festival des Mühlheimer Verbandes. Und dort hat in einer Andacht auch der Referent Gordon MacDonald, der da war, war ein Frühstück mit Leitern unseres Verbandes und hat eine kleine Andacht gehalten. Und da hat er etwas gesagt, das mich so sehr bewegt hat, dass ich die Tränen mir zurückhalten musste. Wäre nicht schlimm, wenn ich geweint hätte, aber irgendwo bin ich immer noch so geprägt, dass es einem doch immer ein bisschen unangenehm ist. Das haben vielleicht auch nicht viele gemerkt, außer meiner Frau, aber da war auf einmal, was er sagte, das spürte ich, das ist Gottes Reden für mich. Das meint Gott für mich. Ich wollte gerade zu diesem Frühstück, hätten wir, wenn es gekonnt hätte, noch am Abend vorher das abgesagt, weil wir dachten, wir haben andere Aufgaben und so, aber sind doch hingekommen, nachher habe ich festgestellt, da wollte Gott mir das sagen. Wir konnten sonst, weil wir da mitgeholfen haben, Uschi und ich, die Predigten in dem Vormittagsgottesdienst nicht mithören, weil wir vorher schon weg waren, beim Mittagessen austeilen, helfen wollten oder beim Einsammeln und so. Da hat Gott geredet, brannte nicht unser Herz. Und ich glaube, dass ihr das alle kennt. Es gibt Situationen, wo wir spüren, in der Predigt, im Hauskreis, vielleicht auch wenn wir in der Bibel lesen, auf einmal springt uns etwas geradezu an. Wir wissen, das ist der Herr, der zu uns spricht durch den Heiligen Geist. Ein weiteres Zeichen, dass der Heilige Geist zu uns spricht, ist auch der innere Friede. Dass ich in einer Entscheidung innerlich Frieden habe. Dass ich ruhig darüber werde. Und ja, merke, das ist in Ordnung. Dieser innere Frieden bei einer Entscheidung, wenn man sich sagt, ich will das tun und ich habe innerlich Frieden darüber, ist das für mich oft so dieses Zeichen, ich bin in der Spur Gottes. Die Meinung anderer gläubiger Christen. Ich denke, viele Bereiche unseres Lebens sind so Alltag, dass es nicht die großen Entscheidungen sind. Aber da gilt eigentlich das, was im Kolosserbrief steht, Kapitel 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht. Es gibt vor Gott keine großen und kleinen Aufgaben. Das ist unsere Aufgabe, die im Augenblick dran ist. Wir dienen nicht Menschen, sondern dem Herrn. Tut das mit ganzer Hingabe. Und da denke ich, kann ich wissen, was auch morgen oder übermorgen, wenn der Alltag beginnt, was dran ist. Ich habe es immer mit Gott zu tun. Und ich muss mich nicht damit, mit diesem Gedanken herumplagen, bin ich jetzt hier an der richtigen Stelle, sondern das liegt jetzt an. Da bin ich. Und das will ich mit ganzer Hingabe tun. Wir dienen nicht Menschen, sondern Gott. Ich denke, dass Gott uns führen will. Er möchte, dass unser Leben etwas von seiner Liebe und Güte weitergibt. Und dazu darf ich jeden Tag neu eben diesen Tag übergeben und sagen, Herr, heute, ich weiß nicht, was alles kommt, heute will ich offen sein für deine Führung. Vielleicht ist es nur ein gutes Wort, dass ich jemand sage, der mir so halbwegs oder halb über den Weg läuft. Vielleicht ist es eine ganz nebensächliche Arbeit, die ich in Treue tue, weil Gott sie sieht, nicht weil andere sie sehen und beurteilen. Ich lebe vor Gott und ich brauche deine Kraft heute. Manche haben auch vielleicht Angst, sich so Gott ganz anzuvertrauen und zögern ein bisschen den Blick auf die Führung Gottes, weil sie denken, Gott könnte von ihnen etwas fordern, was sie gar nicht wollen. Dass sie den Mann heiraten sollen, den sie nicht mögen. Dass sie vielleicht als Missionar irgendetwas essen müssen, wovor ihnen ekelt. Oder dass Gott etwas von ihnen verlangt, was sie nicht können. Ich denke, dass diese Ängste unbegründet sind. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns kennt und der es gut mit uns meint und der einen optimalen Plan für unser Leben hat und der aus unserem kleinen Leben etwas Großes machen kann, weil es Ewigkeitsfrucht bringt. In diesem Psalm sagt ja der Psalmdichter, ich glaube 73 ist es, dass er eben sich ein bisschen verwirrt ist, dass es den Gottlosen so gut geht und ihm so schlecht. Und dann sagt er, aber dann hat Gott ihm gezeigt, dass diese Leute am Ende ihres Lebens auf schlüpfrigem Boden stehen und plötzlich fallen. Und dass ihr Weg, ihr Leben weggeht und nichts übrig bleibt vor Gott. Wenn Gott unser Leben heute führen darf, in den kleinen und größeren Dingen unseres Lebens, unseres Alltags, dann hinterlassen wir eine Spur. Dann besteht etwas vor Gott. Und am Ende ist nicht alles weggewischt, sondern Gott hat es gesehen. Mich hat das sehr bewegt. In Würftal trifft man viele Leute dann, auch die ich über Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen habe. Drei Leute, die mich angesprochen haben. Die einen waren hier aus Lauenburg und sagen, hallo Rainer, jüngerer Mann, wollen wir sagen. Ja, ich begrüße auch, sage ich, woher kennen wir uns eigentlich? Lauenburg, ah ja. Ich denke nach und ratter, konnte mich nicht mehr so richtig erinnern. Deine Frau gibt mir auch noch die Hand. Ja, du hast uns damals, als unsere Ehe in Schwierigkeiten war, einen Rat gegeben. Das hat uns gut getan. Und wir denken heute noch oft daran. Ich hatte es vergessen. Ein anderes Ehepaar spricht Uschi und mich an und sagen, hallo, guten Tag. Ihr kennt uns wahrscheinlich nicht mehr, nicht? Nee, kannten wir natürlich nicht. Sagen, woher kennen wir uns denn? Ja, ein Eheseminar, da habt ihr unsere Koffer in das Haus getragen. So ein Eheseminar, wo Ehemalige, die mal am Seminar teilgenommen haben, die Aufgabe haben, Neuankömmlinge zu empfangen und ihnen die Koffer ins Haus zu tragen. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass ich überhaupt das gemacht habe. Aber die konnten sich erinnern und sagen, ihr habt unsere Koffer da ins Haus gebracht. Liegt viele Jahre zurück. Ich wusste nicht mehr davon. Eine andere Frau, die ich als Jugendliche schon Jugendfreizeiten damals mit war, sagt, Rainer, du hast mir damals mal eine Karte geschrieben mit einem Spruch, den ich ziemlich kitschig fand damals. Aber ich habe die Karte noch und je älter ich werde, umso mehr wird das, kommt das zum Tragen und verstehe ich das und merke, wie wahr das ist, was da ist. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich hier eine Karte geschrieben habe und schon lange nicht. Sie hat dann auch den Spruch gesagt, darauf stand, habe ich auch inzwischen wieder vergessen. Und da ist mir deutlich geworden, das waren Kleinigkeiten. Es ist keiner aufgestanden gekommen, hat gesagt, du hast gepredigt und ich habe mich bekehrt. Das wäre natürlich was gewesen. Ne? Da kommen Leute und sagen, du hast meinen Koffer getragen. Ja, unser Leben hinterlässt Spuren und wir wissen es oft nicht. Aber wir dürfen wissen, unser Alltag kann und darf geprägt sein von Gott. Wir haben es immer heute mit Gott und dem Heiligen Geist zu tun. Er ist da. Er wohnt in uns. Er leitet uns. Er gibt uns geistliche Impulse. Er hilft uns in den Aufgaben, die augenblicklich anfallen, das Mögliche zu tun. Und wir dürfen wissen, das ist nicht vergeblich. Wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, werden wir ein fröhliches, manchmal spannendes und auf jeden Fall erfülltes Leben führen. Und das steht uns allen offen. Jeder in dem Bereich, den Gott ihn gestellt hat. Wir haben es gut. Der Heilige Geist ist da und er wohnt in unseren Herzen, wenn wir ihn lassen. Amen. Dass du im Heiligen Geist zu uns gekommen bist, dass du in unseren Herzen wohnst. Und wir wollen dir weiten Raum lassen und bitten dich, wo wir vor dir schuldig geworden sind, vergib uns und reinige unser Leben, damit du zu uns reden kannst und unser Leben reich machen kannst. Wir bitten dich, Herr, wenn wir in diesen Tag gehen und nach diesem Pfingstfest der Alltag auch wieder beginnt, dass wir jeden Tag dich sehen, dass wir ein offenes Ohr haben für deine Stimme und dass wir sehende Augen haben für das, was du tun willst in unserem Leben, in uns und durch uns. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.